Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Ich heiße Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator vom Dienst der Diener des Herrn. Bevor ich heute mit der Botschaft beginne, möchte ich euch nochmal an die wunderbare Berufung erinnern, die Gott dem Gründer des Dienstes vor vielen Jahren gegeben hat, Joseph Hedgecock. Und hör das mit deinem Herzen an. Und Gott hat gesagt, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen zu mir rufen. Sie haben mich aufgesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende, denn ich möchte nicht, dass sie, so wie du, Jahre brauchen, um zu mir zu kommen, weil es in der Zeit, in der du dich danach sehntest, niemanden gab, um dir zu zeigen, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Trainings- und Lehrdienst für den Leib Christi, um Menschen mit einem Herzen für Gott zu erreichen. Dies schließt diejenigen ein, die ihre Errettung mit Furcht und Zittern verwirklichen. Heute werde ich über die Furcht des Herrn sprechen. Ich empfehle dir, das Kapitel 10 über den Anfang von Erkenntnis und Weisheit im Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock zu lesen. Noah Websters Wörterbuch von 1828 definiert Furcht als eine schmerzhafte Emotion oder Leidenschaft, die durch die Erwartung des Bösen oder die Befürchtung einer drohenden Gefahr erregt wird. Furcht drückt weniger Befürchtung aus als Angst und Angst weniger als Terror und Schrecken. Die Kraft dieser Leidenschaft, beginnend mit dem mildesten Grad, kann so ausgedrückt werden. Furcht, Angst, Terror, Schrecken. Furcht geht mit dem Wunsch einher, das erwartete Böse zu vermeiden oder abzuwehren. Furcht ist ein Unbehagen des Geistes, wenn man an das zukünftige Böse denkt, das uns wahrscheinlich treffen wird. Noah Websters Wörterbuch definiert Emotion als, also auf drei verschiedene Weisen. Erstens, buchstäblich eine Bewegung des Geistes oder der Seele, daher jede Aufregung des Geistes oder Verstandes oder Erregung der Sensibilität. Zweitens, im philosophischen Sinne, eine innere Bewegung oder Erregung des Geistes, die ohne Verlangen vergeht. Wenn das Verlangen folgt, wird die Bewegung oder Erregung als Leidenschaft bezeichnet. Drittens, Leidenschaft ist die sinnliche Wirkung, das Gefühl, dem der Geist ausgesetzt ist, wenn ein wichtiges Objekt plötzlich und gebieterisch seine Aufmerksamkeit fordert. Der Zustand der absoluten Passivität infolge eines plötzlichen Pralles oder Schlages auf den Geist oder etwas, das den Geist trifft, und das ist von kurzer Dauer. Der starke Eindruck oder das lebhafte Gefühl erzeugt sofort eine Reaktion, die seiner Natur entspricht, entweder um sich die aufregende Ursache anzueignen und zu genießen oder um sie zu vermeiden und abzuwehren. Diese Reaktion wird sehr gut durch den Begriff Emotion unterschieden. Emotionen sind daher nach der wahren Bedeutung des Wortes hauptsächlich in erster Linie auf die sensiblen Veränderungen und sichtbaren Effekte anwendbar, die bestimmte Leidenschaften infolge dieser Reaktion oder einer bestimmten Erregung des Geistes auf die Figur ausüben oder auf den Körper. Gottes Motiv ist es, durch die Furcht des Herrn ein Bewusstsein für geistliche Dinge in dir zu erzeugen. Im Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hedgecock auf Seite 128 in der ersten Auflage in der deutschen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis und Weisheit, aber die meisten Gläubigen entwickeln nie eine gesunde Ehrfurcht vor Gott. Wenn sie sie hätten, würden sie nicht so unvernünftig handeln, wie sie es tun. Ein Mangel an der Furcht des Herrn ist der Hauptgrund, weshalb Christen mit der Herrschaft des Herrn ringen. Wir wissen gar nicht, wie viel Gnade uns gewährt wird, wenn wir uns in Rebellion befinden und Gott richten, indem wir sein Handeln beurteilen. Solche Urteile sind lächerlich. Wer sind wir, dass wir uns anmaßen, Gott zu richten? Wer sind wir, dass wir seine Entscheidungen in Frage stellen? Er ist der Allmächtige, doch wir behandeln ihn manchmal, als sei er völlig unbedeutend. Wir waren alle durch Sünde von Gott abgeschnitten. Das ist, was passiert. Und Paulus sagte in Römer 3, 11 bis 18 Folgendes. Und hier sprach er von der Welt. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen, alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Vers 13, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Vers 15, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. 16, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Vers 17, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Vers 18, das ist jetzt der Schlüsselvers, hier steht, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Vers 18 hier sagt, dass Furcht etwas ist, das vor deinen Augen sein sollte. Die Furcht des Herrn ist da, um dich auszugleichen und dir zu helfen, etwas mit der richtigen Perspektive zu betrachten. Sonst wachst du nur auf, um herauszufinden, wie viel der Teufel gestohlen hat von deinem Leben. Der Grund, warum du die Verluste nicht erkennst, ist, dass du vor deinen Augen keine Furcht vor Gott hast. Paulus sagt im 2. Korintherbrief 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Die Furcht des Herrn gibt dir Fernfokus auf ewige Dinge. Es ist, als würde man eine Sonnenbrille tragen, um den Glanz der Welt zu beseitigen, weil man und das, was die Welt sagt, weil man das ewige Reich nicht sieht. Jesus hat es wie folgt gelehrt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, in den Versen 22 bis 24. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was du mit deinen Augen betrachtest, geht in deine Seele und beeinflusst dich. Wenn du nur zeitliche Probleme und Absichten siehst, kann dies beginnen, dich zu kontrollieren und nicht Gott. Also Gott kontrolliert dich dann nicht. Die Furcht des Herrn erzeugt eine entsprechende Emotion, die nicht verschwindet, selbst wenn du Buße tust. Diese Furcht vor dem Herrn beinhaltet eine Unruhe des Geistes, des Verstandes, die nicht vergeht, bevor du der Wurzel der Sünde auf den Grund gehst. Die Furcht des Herrn ist auch eine Hilfe bei der Fürbitte, wenn du betest. Halleluja! Petrus sagt hier im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, in den Versen 2 und 3, und er sagte dies den Auserwählten,
Grace unto you and peace be multiplied.
Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Ich bin mir nicht sicher, aber da habe ich vielleicht jetzt den falschen Vers.
Perfect well-being, all necessary good, all spiritual.
Aber da hat Keith jetzt was anderes gesagt. Und in der erweiterten Bibel, in der Amplified Bibel, steht im 2. Petrus 2,1, hier wird der Friede Gottes als vollkommenes Wohlergehen, alles notwendige Gute, jeglicher geistiger Wohlstand und Freiheit von Ängsten und aufregenden Leidenschaften und moralischer Konflikten definiert. Petrus betete für die Auserwählten, die Gehorsamen und Treuen. Er betete, dass Gnade und Frieden sich vervielfachen würden, weil sie vor Prüfungen standen, weil sie Jesus auf dem schmalen Weg nachfolgen mussten. Wenn du leidest, um Christ zu sein, beweist dies, dass wir die Auserwählten sind und auf diesem schmalen Weg uns befinden. Die erweiterte Bibel sagt in diesen Versen, Friede sei Freiheit von aufregenden Leidenschaften, die aus dieser Welt und dem zeitlichen Bereich kommen. Petrus sagt weiter, im Vers 9 von dem gleichen Kapitel, das ist 2. Petrus 1, Vers 9,
But he says, he that lacks these things is blind and cannot see afar off and hath forgotten that he has
purged. Ja, hier steht im 2. Petrus 1,9, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Aber es kann sein, dass die vorigen Verse von 1. Petrus 1, 2 und 3 waren und nicht 2. Petrus. Aber das war jetzt 2. Petrus 1,9. Wenn zeitliche Dinge deinen Fokus in Anspruch nehmen, wirst du leicht aufgeregt und kurzsichtig und verlierst die herrliche Hoffnung, zu der du berufen bist, aus den Augen. Gott ist derjenige, der uns die Fähigkeit gegeben hat, uns vor ewigen Dingen zu fürchten, die mit den Augen nicht gesehen werden können. Ohne die Furcht des Herrn bist du kurzsichtig und blind und siehst nur die zeitlichen Dinge. Jesus sagte im Matthäus-Evangelium 15, Vers 14, und hier sprach er über die Leiterschaft. Das ist nochmal das Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 14. Hier sagt er, lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Die Furcht des Herrn wird eine Leidenschaft oder einen Fokus auf die wichtigeren Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem ewigen Leben hervorrufen. In Sprüche 29, 25 steht, Menschenfurcht ist ein Fallstrick, wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Was du siehst, kann Furcht in dir erzeugen. Fernsehen kann eine Informationsquelle sein, aber dies kann Furcht erzeugen. Es gibt die Furcht vor dem Menschen und der Teufel benutzt Furcht, um andere durch Furcht oder Angst zu kontrollieren. Jakobus sagt im Jakobusbrief 3, Vers 17, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Es gibt hauptsächlich ein griechisches Wort für Furcht, das alle Aspekte der Furcht umfasst, und das wird im Neuen Testament verwendet. Und erstens ist das in Strong's Nummer 5401 beschrieben. Und hier geht es darum, in Angst versetzt zu werden, alarmiert zu sein oder Schrecken zu haben, Angst haben, außerordentlich Furcht oder Terror haben. Und dann gibt es nochmal dieses gleiche Wort, Furcht, in Strong's 5399. Und hier bedeutet es, zu erschrecken. Das bedeutet, Passiv beunruhigt sein, in Analogie staunen, das heißt Ehrerbietung vor jemandem haben, Schmerz und Angst haben, überaus Angst haben oder Ehrfurcht. Wir können diese Furcht vor Gott bezüglich ewiger Dinge erfahren, aber nicht ohne Gnade und Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung bei der Errettung, um Ehrfurcht hervorzurufen. Wenn der Teufel spricht, ist es hart und verurteilend. Webster identifiziert emotionale Ebenen in der Furcht. Erstens Unbehagen des Geistes, zweitens Besorgnis, drittens Furcht oder auch Angst, aber eine fürchtende Emotion, viertens Angst, auch Grauen oder Entsetzen und fünftens Schrecken oder Terror. Eine göttliche Autorität wird streng sein mit dir bezüglich der Folgen der Sünde, ohne eine Verurteilung zu bringen, um die richtigen Gefühle durch den Geist hervorzubringen. Die richtigen Gefühle geben dir eine Leidenschaft für die Buße. Du kannst eine geistliche Unruhe erleben oder eine geistige, die vergeht, wenn du die Wurzel der Sünde erreicht hast und nur dann, anstatt Angst zu haben. Nur Gott weiß es und es hängt davon ab, wie ernst die Sünde ist. Paulus sagte im 2. Korinther 5, 11, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Und hier spricht Paulus über diese Furcht. Wir alle haben die Fähigkeit, Angst an andere zu vermitteln, um ihnen zu helfen, sich auf die richtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Wenn du jedoch nicht Jesus zum Herrn machst, kannst du nicht die richtige Ebene der Furcht weitergeben. Du könntest anfangen zu schreien oder und zu viel Angst zu erzeugen und stattdessen sogar Geister der Angst loslassen. Und der Teufel hat dann Zugang. Im Reich Gottes muss alles in Liebe geschehen. Jesus sagte im Matthäusevangelium 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das ist im Matthäusevangelium 10, 28. Im Lukasevangelium 12, in den Versen 4 und 5, steht, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Und im Lukasevangelium 12, 5 steht, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen.
This is talking about the fear of the Lord. The word fear being used here is a passive use.
Das Wort fürchten, das hier verwendet wird, ist die passive Verwendung des Wortes, das anzeigt, dass die absolute Hingabe nur Gott gehört. Also dieser Vers spricht über die Furcht des Herrn. Jesus sagte zu seinen Jüngern, sie sollten den Menschen nicht fürchten oder jemand anderem diese Art von Kontrolle über ihr Leben geben, außer Gott. Wir dürfen uns nicht der Furcht vor den Menschen ergeben und sollen stattdessen Gott erlauben, alle Emotionen zu bringen, die er in unserem Leben erzeugen möchte. Jesus sagte im Matthäusevangelium 23, 24, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wenn du kurzsichtig oder blind bist, kann der Teufel dich leicht dazu bringen, etwas anzunehmen, das nicht von Gott ist. Der Teufel möchte auch die Leidenschaft für Gott ersetzen und dich stattdessen in die Sklaverei bringen. Webster definierte zwei Arten von Leidenschaften, die aus Furcht entstehen können.
Dictionary definition. He says in Scripture, fear is used to express
Und in Noah Websters Wörterbuch von 1828 heißt es und ist es so definiert: In der Schrift wird Furcht verwendet, um eine kindliche oder sklavische Leidenschaft auszudrücken. Bei guten Menschen ist die Furcht vor Gott eine heilige Ehrfurcht oder Ehrfurcht vor Gott und seinen Gesetzen, die aus einer gerechten Sichtweise und wirklichen Liebe zum göttlichen Charakter entspringt und die Untertanen dazu bringt, alles zu hassen und zu meiden, was ein solches heiliges Wesen beleidigen kann und sie dazu bringt, auf vollkommenen Gehorsam zu zielen. Das ist kindliche Furcht. Es gibt einen Kampf im Kopf oder im Verstand. Der Teufel will dich mit Furcht überwältigen. Weitere Informationen zum Kampf um deine Gedanken findest du im Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2 von Joseph Hedgecock in Kapitel 14 auf den Seiten 247 bis 258 in der deutschen Ausgabe. Gott überwältigt dich nicht mit Furcht, also das möchte er nicht machen, obwohl er dies tun kann. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 10 steht, Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Lukas 5, 10 sagt, gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren, und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Im Lukas-Evangelium 8, Vers 25 steht, da sprach er zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und wunderten sich und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind. All diese Verse verwenden das passive Wort für Furcht, was darauf hinweist, dass Gott nicht möchte, dass jemand von Furcht überwältigt wird. In Offenbarung 1,17 ist Johannes hier auf der Insel von Patmos und da hat er eine Vision und hat den Herrn gesehen und hat geschrieben, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Johannes selbst sprach von dieser Vision oder von dieser Offenbarung, die er hatte, und von dieser Beziehung zwischen Liebe und Furcht. Im 1. Johannesbrief 4, Vers 17 bis 19 sagte er Folgendes, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Im Vers 18 sagt er, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe Gottes wird die Furcht des Herrn nicht loswerden. Wir brauchen diese ehrfürchtige Furcht vor Gott, um ihn persönlich kennenzulernen. Aber die Liebe Gottes vertreibt alle Furcht, die in anderen Dingen fehl am Platz ist. Bei der Errettung hast du gesehen, wie verloren du ohne ihn warst und dass Gott recht hätte, wenn Gott dich in die Hölle werfen würde. Als du Gott deine Sünden vollständig bekannt hast, hat er dir vergeben, als du dich vor ihm gedemütigt hast. Du warst gebrochen und hast seine Liebe erfahren. Dies gab dir Vertrauen durch Liebe. Jesus sprach über eine Prostituierte und sagte, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little. Und im Lukas-Evangelium 7, Vers 47 sagt er, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Charles Finney würde die Menschen nicht nach nur einer einzigen Predigt beraten. Jede Nacht, also er war ein Evangelist, und jeden Abend wurden die Leute überführt und fragten Finney, wie können wir gerettet werden? Und er würde sagen, kommt morgen wieder. Nach vielleicht 5 Tagen stöhnten die Leute sogar vor Überführung von Sünde und erst am Ende gab er ihnen die Gelegenheit, Buße zu tun. Diejenigen, die Errettung suchten, mussten an einem Treffen nach den Versammlungen teilnehmen und erfuhren, dass sie ein Gebet sprechen mussten, auf das Gott hören würde. Sie konnten nicht nur Herr, Herr sagen, es musste ein Gebet der Umkehr sein und sie mussten die Mindestbedingungen suchen, unter denen sie für die Errettung in Betracht gezogen werden konnten, einschließlich der vollständigen Übergabe und des Aufgebens von allem, was sündig war, und der Änderung ihres Lebensstils und ihrer Arbeit, falls nötig, um gerettet zu werden. Vergewissere dich, dass du erkennst, dass Jesus, als er für dich starb, persönlich für deine vielen Sünden starb. Du hättest sie alle bekennen sollen. Wenn du später deine erste Liebe verlierst, kannst du aus dem falschen Grund wieder nur mechanisch Dinge tun. Wir lieben Gott nur, weil wir zuerst seine Liebe erfahren. Gott möchte, dass wir Angst vor den richtigen oder Furcht vor den richtigen Dingen haben. Die Furcht vor Gott wird gute Gefühle hervorrufen. Die Erweckung beginnt erst, wenn die Menschen sich der ewigen Probleme oder Dinge bewusst werden. Die Suche nach Gott für Errettung kann beginnen, wenn jemand Folgendes erkennt. Vielleicht die Kürze des Lebens, vielleicht durch eine Nahtoderfahrung. Oder man erkennt die ewigen Folgen der Sünden zum ersten Mal. Oder vielleicht erkennt man, dass Jesus wiederkommt oder dass die Gnade ausläuft oder dass sogar die Zeit abläuft. Sogar der Teufel, oder dass man erkennt, dass der Teufel selbst kann einen dazu bringen, wieder zu Gott zu kehren, wenn man sieht, wie er von einem raubt und welche Zerstörung er bringt. Eine der Aufgaben des Heiligen Geistes ist es, dich von der Wahrheit zu überzeugen. Es ist wahrscheinlich, dass das erste Mal, als du Überführung erlebtest, dass dies durch eine Predigt geschah. Charles Finney konzentrierte sich auf ewige Themen, keine zeitlichen Nutzen. Und dies sollte heilige Gefühle hervorrufen, die auf der Furcht vor Gott beruhen. In der Apostelgeschichte 9, Vers 31 steht, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Die Furcht vor Gott oder die Furcht des Herrn in der Gemeinde stützte das Wachstum oder unterstützte das Wachstum und sorgte dafür, dass sich die ersten bekehrten Leute auf das Wesentliche konzentrierten, um mit dem Herrn zu wandeln. Sie waren gute Beispiele und erlebten die Liebe und den Trost Gottes, selbst während sie gehorchten. In Sprüche 1,7a steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Definition von Furcht in diesem Vers ist, sich fürchten oder verehren, Angst haben, Ehrfurcht empfinden, erstaunt sein, Ehrfurcht haben vor jemandem, Ehre oder Respekt. Das ist im Strongs, im Hebräischen, in der Nummer 3372. In diesem Vers wird Erkenntnis definiert als Kenntnis, ja, aber auch als Wahrnehmung oder Geschicklichkeit oder Fähigkeit, als Unterscheidungsvermögen oder Verständnis oder Weisheit. Das ist wieder in Strongs Hebräischen, in der Konkordanz, in der Nummer 1847. In Sprüche 9,10 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. In diesem Vers wird Weisheit definiert als Weisheit, Geschicklichkeit im Krieg, Weisheit in der Verwaltung, Schlauheit, Klugheit in religiösen Angelegenheiten, Weisheit ethisch und religiös. Und das ist wieder im Hebräischen von Strong mit der Referenz, also 2451. Joseph Hedgecock sagt in seinem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, auf der Seite 130 in der deutschen Ausgabe, göttliche Erkenntnis und Weisheit müssen geistlich beurteilt werden. Sie können nicht aus dem Fleisch heraus beurteilt werden. Der Heilige Geist offenbart dir Weisheit, während du seine Anweisungen befolgst. Wir hören auf die Stimme des Herrn, weil wir im Glauben glauben, dass er uns liebt. Um uns zu helfen, Dinge zu verarbeiten, erleben wir die Furcht des Herrn, die uns hilft, seine Dinge mit so vielen, also seine Dinge und seine Prioritäten zu erkennen, mit all den Gedanken, die wir haben, selbst haben. In der ersten Gemeinde starben Ananias und Sapphira, weil sie den Heiligen Geist belogen hatten. Und das ist in Apostelgeschichte 5, 9 bis 11. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Von dieser Zeit an hörten die Menschen der Lehre der Apostel mit Ehrfurcht zu. Dies stellte sicher, dass sie auch göttliche Weisheit und Erkenntnis erhielten. Am Pfingsttag warnte er das Volk, das war Paulus, er warnte sie, wie folgt in der Apostelgeschichte 2, Vers 40, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Im Englischen steht, errettet euch selbst von diesem verkehrten Geschlecht. Paulus warnte uns auch alle, als er sagte im Römerbrief 11, Vers 16, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Im Vers 17 steht, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, Vers 18, so überhebe dich nicht gegen die Zweige, überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und weiter in den Versen 19 bis 22, nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch die nicht verschont. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst du auch du abgehauen werden. Jesus sprach auch über die Züchtigung in der Gemeinde, und das hier war eine Korrektur von ihm direkt in der Offenbarung im Kapitel 3, in den Versen 16 bis 19. Also Offenbarung 3, Vers 16 sagt, so aber, weil du lau bist oder lauwarm bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das ist, was Jesus sagte. Im Vers 17 sagte er, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Seit Pfingsten ist das Reich Gottes hier auf dieser Erde. Es existiert seit fast 2000 Jahren durch den Geist auf dieser Erde, damit die Menschen die Vergebung der Sünden erhalten, ins Licht kommen, Buße tun und sich auf sein Erscheinen vorbereiten können. Dies wird die Zeit sein, in der Jesus wieder zurückkehren wird oder wenn wir sterben. Siehe die Güte und die Strenge Gottes. Gottes Barmherzigkeit kann uns daran hindern, das, was wir gesät haben, ins Fleisch sofort zu ernten. In der Zwischenzeit deckt Gott deine Sünde durch Überführung auf, damit du Buße tust und nicht zugrunde gehst. Dies basiert auf Liebe. Petrus sagte es wie folgt im 2. Petrus 3,9: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für eine Hinauszögerung halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. In der Bibel steht, du erntest, was du sähst. Wenn du gesündigt hast, möchte der Teufel, dass du glaubst, du hättest versagt. Aber denk daran, dass er ein Lügner ist. Wenn er also sagt, dass du versagt hast, bist du tatsächlich auf dem Weg zum Sieg und überwindest ihn. Der Teufel kann nicht die Wahrheit sagen, selbst wenn sein Leben davon abhängen würde. Er muss dich weiter anlügen, weil er Angst vor dir hat, dass du ihn wirklich überwinden wirst. Du musst aufhören, dem Teufel zuzuhören, weil er ein Tyrann ist, der Drohungen einsetzt. Hörst du immer auf eine laute Stimme und ordnest dich dieser unter, weil du dich mit Geistern der Furcht vertraut gemacht hast und dich wohlfühlst mit ihnen? Bist du leicht einzuschüchtern? Wurdest du mit der Angst, mit dieser Angst davor erzogen, auch nur kleine Fehler zu machen? Eine meiner ersten Lektionen in meinem Training war, von meiner Schüchternheit Buße zu tun. Und Paulus sagt im 2. Timotheusbrief 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Du kannst deine Veränderung im Angesicht Gottes nur auf vielleicht erfahrst du das, eine Veränderung im Angesicht Gottes aufgrund seiner Gnade. Und Joseph Hedgecock sagt auf der Seite 130 in der deutschen Ausgabe seines Buches Wach auf, Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, das folgende. Hier beschreibt er das mit der Gnade. Und hier sagt er, er mag dir weiter Gnade gewähren, aber er kann dir die Gnade auch wieder entziehen und zulassen, dass du die Folgen deiner Dummheit erntest. Bring dich nicht in diese gefährliche Lage. Die meisten Christen glauben nicht, dass sie sich für ihre Sünden vor einem Gericht verantworten müssen. Sie glauben, Gottes Gnade wird ewig währen, aber Galater 6,7 besagt, dass du erntest, was du sähst. Gott lügt nicht. Gott kann die Gnade auf dein Leben zurückziehen, also wegziehen, wegnehmen, und dann erntest du plötzlich, was du gesät hast und kommst dann vielleicht zur Besinnung wie der verlorene Sohn. Im Lukas-Evangelium 15, in Versen 17 und 18, und hier lese ich eben aus den Evangelien, und Jesus hat hier gelehrt und sagte, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wenn wir jedoch stur sind, dann kann es sein, dass wir dann die Konsequenzen unserer Sünde erleben. Gottes Gnade und Barmherzigkeit sind da, um uns zu Buße zu bringen und in die Freiheit von Sünde und dem Teufel. Im Alten Testament sagt Gott zu seinem eigenen Volk in Jeremia 29, 11 bis 13, hör dir das gut an. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir fliehen, zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Ich habe auch die Güte und Strenge Gottes gemeinsam erlebt. Und es hat mich, und dadurch geschah eine große Veränderung in meinem Leben. Du brauchst diese Furcht des Herrn. Im Philipperbrief 2,12 sagte Paulus: Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern. Einige Konfessionen glauben nicht in der Gemeinde eben, dass du Gott suchen oder deine Errettung in Furcht und Zittern bewirken musst. Dein Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist sollte jedoch von Anfang an sofort geschehen. Gehorsam, der nicht sofort geschieht, ist überhaupt kein Gehorsam. Stattdessen ist es eine Gelegenheit für den Teufel. Die Furcht vor Gott wird dich zu dem Wissen führen, das du jetzt wissen musst. Wenn du eben dich an ihn hängst. Joseph Hedgecock sagt, was du zu wissen glaubst, hindert dich, oder was du zu wissen meinst, hindert dich daran zu wissen, was du jetzt wissen musst. Dein Geist oder dein Verstand ist möglicherweise bereits mit nutzloser Theologie und endlosen Theorien oder Visionen gefüllt, die nach Wohlstand streben und versuchen, ein prophetisches Wort ohne Buße zur Erfüllung zu bringen. Die Furcht des Herrn wird all dieses dumme Denken aufhalten und dich dazu bringen, dich darauf zu konzentrieren, deine Errettung zu bewirken. Die Amplified Bibel oder die erweiterte Bibel sagt dazu oder sagt das wie folgt: Bewirke, kultiviere, führe aus bis zum Ziel hin und vervollständige deine eigene Errettung mit Ehrfurcht und Zittern. Misstrauen des eigenen Ichs mit ernsthafter Vorsicht, Zärtlichkeit des Gewissens, Wachsamkeit gegen Versuchungen, schüchtern vor allem zurückschreckend, was Gott beleidigen und den Namen Christi diskreditieren könnte. Sogar die Welt heutzutage nutzt die Furcht vor Disziplin und Korrektur, um zu motivieren und Gleichgültigkeit zu reduzieren. Paulus sagt im Hebräerbrief 12, in den Versen 5, bis 11, und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht? Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Vers 10. Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Vers 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt werden. Charles Finney beschrieb seine erste Begegnung mit dem Herrn wie folgt. Genau an diesem Punkt schien mir diese Schriftstelle mit einer Lichtflut in den Sinn zu kommen. Dann sollt ihr gehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören. Dann sollt ihr mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Ich ergriff dies sofort mit meinem Herzen. Ich hatte vorher intellektuell an die Bibel geglaubt, aber die Wahrheit, dass der Glaube ein freiwilliges Vertrauen statt eines intellektuellen Zustandes ist, war niemals in meinen Sinn gekommen. In diesem Moment, war ich mir des Vertrauens auf Gottes Wahrhaftigkeit ebenso bewusst wie auf meine Existenz. Also ich war mir dessen genauso bewusst wie meiner Existenz. Irgendwie wusste ich, dass dies eine Schriftstelle war, obwohl ich nicht glaube, dass ich sie jemals gelesen hatte. Ich wusste, dass es Gottes Wort und sozusagen Gottes Stimme war, die zu mir sprach. Ich rief zum Herrn: Herr, ich nehme dich beim Wort. Jetzt weißt du, dass ich von ganzem Herzen nach dir suche und dass ich hierher gekommen bin, um zu dir zu beten. Und du hast versprochen, mich zu hören. Dann gab er mir viele andere Verheißungen, sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament, insbesondere einige der wertvollsten Verheißungen, die sich auf unseren Herrn Jesus Christus beziehen. Ich kann niemals mit Worten einen Menschen verstehen lassen, wie wertvoll und wahr diese Versprechen mir erschienen sind. Ich nahm sie nacheinander als unfehlbare Wahrheit an, die Behauptungen Gottes, der nicht lügen konnte. Sie schienen nicht so sehr in meinen Intellekt als in mein Herz zu fallen, um in die Reichweite der freiwilligen Kräfte meines Sinnes gebracht zu werden. Und ich ergriff sie, eignete sie mir an und hielt an ihnen fest, wie mit dem Griff eines Ertrinkenden. Charles Finney wurde verändert. Dies spiegelte sich in seinem Gebetsleben auch wieder. Er stand um 4 Uhr morgens auf und suchte Gott und lud dann die Pastoren in seiner Gemeinde ein. Sie würden es nicht zum Gebetstreffen schaffen, also versuchte er herumzugehen und sie aus dem Bett zu holen. Er tat dies für eine Weile, aber als er aufhörte, sie aufzuwecken, kamen sie nicht mehr pünktlich, weil sie keine Leidenschaft für das Gebet hatten. Wenn du Gleichgültigkeit für die Dinge Gottes empfindest und Gott suchst, oder für das Suchen von Gott, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass die Furcht des Herrn gestohlen wurde. Gott legte Finney die Verheißungen vor und er wusste, dass es seine Verantwortung war, Gott nach den Bedingungen zu fragen durch Umkehr und eine Änderung des Lebensstils. Die Urteile Gottes, alle seine Urteile sind positiv. Paulus sagte im Römerbrief 12,3, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Allen wurde der gleiche Glaube zugeteilt, sodass du nichts mehr brauchst. Stattdessen musst du etwas ändern, was du durch Buße tust. Und Joseph Hedgecock sagte, wenn du etwas willst oder haben möchtest, das du noch nie zuvor hattest, musst du etwas tun, das du noch nie zuvor getan hast. Jesaja sagte in Jesaja 55 in den Versen 7 bis 13: Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht deine, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Vers 10. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Vers 12. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Der Teufel möchte, dass du glaubst, dass das gute Leben hier und jetzt ist. Und er hat die Welt davon überzeugt, dass dies auf der Erde, diese Zeit hier, alles ist, was du bekommen wirst. Jesus sagte bei Matthäus Evangelium 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Du musst Gerechtigkeit suchen. Du hast sie nicht automatisch. Gerechtigkeit suchst du nicht, indem du versuchst, den Lehren treu zu bleiben. Wir suchen Gerechtigkeit, indem wir uns den Anweisungen und der Weisheit Jesu unterordnen, die der Wahrheit gehorchen. Also diese Anweisungen und die Weisheit, die gehorchen der Wahrheit, die er bringt. Und er wird das, was wir in diesem Leben brauchen, bereitstellen. So sollen wir leben. Das Wohlstandsevangelium hat die Furcht des Herrn behindert, weil es sich zu sehr auf zeitliche Fragen konzentriert. Viele denken sogar, dass du Gott und Geld dienen kannst gleichzeitig. Der Teufel kann bequeme Christen leicht durch Furcht vor Leiden kontrollieren. Wenn du nur Botschaften über zeitliche Nutzen oder Vorteile gehört hast, also Dinge, die du hier im Zeitlichen haben kannst, dann tue Buße. Nach 40 Tagen und 40 Nächten versuchte der Teufel Jesus. Im Matthäus Evangelium 4, in den Versen 3 bis 10 lesen wir darüber. Und hier steht, und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. In Vers 5 steht, darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Vers 8, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Him only shall thy serve. The devil cannot. Der Teufel kann dir nichts anbieten, weil es gestohlenes Eigentum ist, das er hat. Wenn du jedoch seinen Lügen glaubst, wirst du dem Teufel dienen. Er wird dich zum Narren machen oder halten. Es ist alles ein Betrug. Du musst dich selbst retten, indem du erkennst, dass du das Problem bist mit deinem mangelnden Glauben an Gott. Jakobus sagte es wie folgt im Jakobusbrief Kapitel 4 in den Versen 4 bis 6. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein wird, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Der Teufel ist der Gott dieser Welt, der die Menschen durch Lügen kontrolliert. Du solltest deinen freien Willen Gott zurückgeben. Dies ist der einzige sichere Ort, an dem der Teufel deinen freien Willen nicht stehlen kann. Jesus sagte es so im Matthäus-Evangelium in Kapitel 16, in Versen 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Einige haben dem Teufel ihren freien Willen gegeben und sind von Dämonen besessen geworden. Einige dienen ihm indirekt durch einen Geist der Furcht. Solange du Jesus nicht zum Herrn gemacht hast, besteht die Gefahr, dass du dem Lügner glaubst, der gestohlenes Eigentum verkauft. Diese Fähigkeit des Fürchtens ist von Gott gegeben. Der Teufel ist jedoch ein Dieb und nutzt durch Lügen die Furcht, um das Leben eines Menschen zu kontrollieren. Der Teufel will den Platz Gottes einnehmen und Gott verspotten. Der Teufel mag dir Freiheit versprechen, aber nichts, was du brauchst, kommt durch Sklaverei. Über dem Eingang, der Teufel benutzt Lügen, die der Wahrheit sehr ähnlich waren, um Jesus zu versuchen. Der Teufel weiß, der die Schriftstelle zitierte. Sie beruhte allerdings auf einer Lüge. Der Teufel benutzt einen Vers aus seinem Zusammenhang heraus. Etwas kann wahr, aber nicht die Wahrheit sein. Joseph Hedgecock gibt in Kapitel 4 des Buches Meine Schafe hören meine Stimme ab Seite 24 eine wichtige Lehre über den Unterschied zwischen der Wahrheit und dem, was wahr ist. Also Seite 24 in der deutschen Ausgabe. Und hier sagt er, jedes Mal, wenn man zu einer Schlussfolgerung kommt, die im Widerspruch zu dem steht, was Gott sagt, ist sie nicht die Wahrheit. Die Frucht, die der Teufel mit sich bringt, basiert auf zeitlichen Dingen. Die Furcht, die der Teufel mit sich bringt, basiert auf zeitlichen Dingen. Und es kann sein, erstens Furcht vor Mangel an Lebensmitteln und den Grundbedürfnissen, zweitens Angst vor Gefahr oder dem Tod oder Tragödie oder drittens Angst vor Leiden oder viertens Angst davor, nicht die besten Dinge zu haben, die die Welt bieten könnte. Viele wohlmeinende Gläubige sind in schweren Zeiten aufgewachsen und wollten ihren Kindern ehrlich ein besseres Leben bieten. Wir müssen diese Hoffnungen und Träume Gott überlassen, da wir sonst der Versuchung ausgesetzt sind. In Offenbarung 12,11 steht, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Um den Teufel zu überwinden, sollten wir unser Leben auf dieser Erde nicht lieben. Dies beinhaltet, nicht auf unsere eigenen Gefühle zu hören. Jeremia sagt in Jeremia 17,9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Glaubst du, dass dein Herz böse ist? Auf deine eigenen Gefühle zu hören, ist eine Falle. Paulus sagt im 1. Timotheusbrief 6,10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Wir können alle hart arbeiten, um eine gute Ausbildung für unsere Kinder zu bekommen. Geld kann vorübergehende Erleichterung bringen, es schafft allerdings auch Probleme. Eltern müssen ein Beispiel dafür sein, wie man Christus nachfolgt. Wenn du deinen Kindern alles gibst, was sie haben möchten, sind sie später anfälliger für Versuchungen. Wenn sie von der Bequemlichkeit der Welt und der Liebe zum Geld umgeben sind. Die Bibel sagt, alles in Maßen zu tun. Wenn wir zum Beispiel in der Schule nicht hart arbeiten, verlieren wir die Möglichkeit, zur Universität zu gehen oder einen hochbezahlten Arbeitsplatz zu bekommen. Allerdings muss nicht jeder zur Universität gehen oder viel Geld verdienen. Du kannst werden, was du willst, ohne Geld zu verdienen. Aber du kannst nur das werden, was du sein solltest, wenn du im Herrn bist. Und das ist eben auch ohne Geld möglich. Einige der reichsten Menschen haben die größte Angst vor Leiden und Armut. Gleichzeitig können einige der ärmsten Menschen auf der Erde sehr glücklich sein. Jakobus sagt im Jakobusbrief 1 in den Versen 9 und 10, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Wir alle haben unterschiedliche Berufungen. Jesus sagte zu dem reichen jungen Herrscher im Matthäusevangelium 19, Vers 21, also hier steht, Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, geh und verkaufe, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und dann steht das nochmals im Markus-Evangelium 10, Vers 21. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Du kannst nur ein gesegnetes Leben voller Abenteuer führen, indem du Jesus nachfolgst, Gott hörst und das tust, was er sagt. Paulus hatte über die verschiedenen Funktionen im Leib Christi gesprochen und gesagt, im Epheserbrief 4, Vers 17, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Du kannst eitel sein, also das ist sehr einfach, eitel zu sein, indem du dich nur auf zeitliche Dinge konzentrierst. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium im Kapitel 5 und Vers 6, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Im Lukas-Evangelium 6, 21 sagte Jesus, glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Im Lukas-Evangelium 6, 25 sagte er, wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Es gibt nur zwei Königreiche. Wenn du dich jetzt wohlfühlst, musst du Buße tun, bevor es zu spät ist. Du musst dich auf den schmalen Weg begeben, der zum Leben führt. Die Zeit wird knapp, sie läuft ab. Viele Menschen werden zurückgelassen werden. Du musst dich also auf ewige Dinge konzentrieren. Diejenigen, die durch Charles Finney gerettet wurden, also durch seine Evangelisation, die waren nach vielen Jahren noch starke Gläubige und waren in einem starken Zustand der Erweckung und die hatten die Furcht des Herrn. Sie wurden nicht von der Lust der Augen und der Liebe zum Geld versucht. In der Autobiografie von Charles Finney steht auf den Seiten 159 bis 161 in der englischen Ausgabe, Sünde, also das war in diesem Treffen nach der Versammlung, und da ist eben beschrieben, wie er die Errettung eben sah und wie er das Ganze anging. Sünder wurden nicht ermutigt, sich zu erwarten, dass der Heilige Geist sie bekehrt, während sie passiv sind, sondern sie wurden eindeutig gelehrt, dass ihre erste und unmittelbare Pflicht darin bestand, sich Gott unterzuordnen, ihren eigenen Willen, ihren eigenen Weg und sich selbst aufzugeben und sofort alles, was sie waren und alles, was sie hatten, ihrem rechtmäßigen Besitzer, dem Herrn Jesus Christus, zu übergeben. Ihnen wurde beigebracht, dass das einzige Hindernis auf dem Weg ihr eigener, hartnäckiger Wille war, dass Gott versuchte, ihre uneingeschränkte Zustimmung zu erlangen, ihre Sünden aufzugeben und den Herrn Jesus Christus als ihre Gerechtigkeit und Errettung anzunehmen. Sie wurden häufig aufgefordert, ihre Zustimmung zu erteilen, und ihnen wurde gesagt, dass die einzige Schwierigkeit darin bestehe, ihre eigene, ehrliche und ernsthafte Zustimmung zu den Bedingungen zu erhalten, unter denen Christus sie retten würde, und zu den Mindestbedingungen, zu denen sie möglicherweise gerettet werden könnten. Der Glaube an Gott und an Gott in Christus wurde immer hervorgehoben. Sie wurden informiert, dass dieser Glaube keine bloße intellektuelle Zustimmung ist, sondern die Zustimmung oder das Vertrauen des Herzens, ein freiwilliges, intelligentes Vertrauen in Gott, wie es im Herrn Jesus Christus offenbart wurde. Die Lehre von der Gerechtigkeit der endlosen Bestrafung wurde voll und ganz betont. Und nicht nur ihre Gerechtigkeit, sondern auch die Gewissheit, dass Sünder endlos bestraft werden, wenn sie in ihren Sünden sterben, wurde nachdrücklich bekräftigt. Sündern wurde bei keiner der Erweckungsversammlungen beigebracht, dass sie als Antwort auf ihre eigenen fleischlichen Gebete eine Bekehrung erwarten konnten. Man sagte ihnen, wenn sie die Missetat oder Ungerechtigkeit in ihren Herzen behielten, dann würde der Herr sie nicht hören. Und während sie ungestüm blieben, sündigten sie in ihren Herzen. Und dass solch ein ungestümes und ungläubiges Gebet ein Greuel für Gott ist. Wenn sie allerdings wirklich bereit wären, Gott ein annehmbares Gebet anzubieten, könnten sie es tun. Denn es blieb nichts als ihre eigene Hartnäckigkeit, dies sofort zu tun. Kurz gesagt, es wurde versucht, den Sünder für die Annahme Christi so weit zu bekommen, auf seinen eigenen, also auf seinen ganzen Willen, sein Sühnopfer, seine offizielle Arbeit und seine offiziellen Beziehungen und auf jede Sünde, jede Ausrede, jeden Unglauben, jede Herzenshärte und alles Böse im Herzen und im Leben hier und jetzt für immer zu verzichten. Die Jünger Jesu denen wurde auch gesagt, dass sie Dinge verlassen mussten, um ihm nachzufolgen. Matthäus Evangelium 19 in Versen 27 bis 29 steht, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Vers 29, Matthäus Evangelium 19. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Es gibt ein Erbe dafür, wenn man zeitliche Dinge aufgibt, um Christus nachzufolgen. Jeder muss dies für sich selbst tun. Du kannst dich nicht mit dem vergleichen, was jemand anderes getan hat. Wie viel hast du aufgegeben, um Christus nachzufolgen? Vielleicht hast du Geld aufgegeben. Hast du dein eigenes Kreuz auf dich genommen? Heute haben wir viele Dinge gelernt. Furcht ist von Gott gegeben, um Gleichgültigkeit auszutreiben. Die Furcht, die der Herr mit sich bringt, schafft den richtigen Fokus, denn nur er kennt das Ende von Anfang an. Die Furcht des Herrn kann durch die Art und Weise, wie du sprichst, auf andere übertragen werden. Und selbst durch deine Verhaltensweisen kannst du jemandem nur helfen, etwas zu erreichen, etwas Geistliches. Oder halt nicht nur, sondern du kannst jemandem eben helfen, etwas zu erreichen. Furcht kann einen Fokus, eine Disziplin und eine Priorität vermitteln und Gleichgültigkeit vertreiben. Ohne gesunde Furcht kann man eigentlich nicht leben. Die Furcht des Herrn ist Teil des schmalen Weges und die Furcht vollbringt die folgenden Dinge. Sie schafft Leidenschaft für ewigen Gewinn. Sie reduziert die Gleichgültigkeit im Gebet. Sie hilft dir, Prioritäten zu setzen und kluge Entscheidungen zu treffen. Sie hilft dir, geistige Blindheit zu stoppen. Das Problem ist, wenn der Teufel Zugang bekommt. Denn dann bringt er Knechtschaft durch Geister der Furcht. Der Teufel kann dich sogar dazu bringen, dass du dich vor der Furcht selbst fürchtest. Er desorientiert auch deinen Verstand oder deinen Geist und du dienst dann dem Geld. Oder er verursacht psychische Erkrankungen aufgrund von Versuchungen, von starken Versuchungen, oder er bringt dir Terror, wo du aber nicht Angst haben solltest. Wir sind alle aufgerufen, die Furcht vor Gott weiterzugeben, um anderen zu helfen. Deshalb können Prediger manchmal die Furcht vor Gott in dich legen. Es muss jedoch alles in Liebe getan werden. Andernfalls kann göttliche Furcht durch eine Fälschung ersetzt werden. Die ängstliche Furcht oder diese grausame Furcht vor Gott kann dich vom Sündigen abhalten, aber sie wird nur selten angewendet, es sei denn, die Zeit ist begrenzt oder es ist wirklich notwendig. Im Moment wissen wir, dass Jesus bald kommt und die Furcht des Herrn wird gebraucht, wenn wir bereit sein wollen. Er wird dich nicht überladen, hab also keine Angst vor der Furcht. Wenn du nicht den Autoritäten gehorchst, die Gott in deinem Leben eingesetzt hat, zeigt dies, dass du die Furcht des Herrn in deinem Leben brauchst. Die Welt benutzt Furcht, um etwas Gewicht zu verleihen, aber dies kann auch Terror bringen. Gott verwendet selten ein hohes Maß an Furcht. Wir müssen allerdings unsere Errettung mit Furcht und Zittern bewirken, weil diese ewig ist und die ewigen Dinge sind wichtiger als zeitliche Dinge. Es gibt keine Ausrede für einen Mangel an Disziplin in einem göttlichen Zuhause. Jedoch kannst du nichts geben, was du nicht hast. Du musst zuerst selbst die Furcht des Herrn erleben und zuerst lernen, auch unter Autorität zu stehen. Du magst am Anfang eine Leidenschaft für Gott haben, aber durch die Liebe zur Welt oder die Liebe zum Geld wird sie verblassen. Wir müssen respektieren, dass es einen natürlichen und einen geistlichen Bereich gibt. Entscheidungen, die nur auf zeitlichem Nutzen beruhen, werden von der Propaganda des Teufels beeinflusst, da er der Gott dieser Welt ist. Bist du vielleicht mehr über deinen Ruf besorgt und hast Furcht vor Überführung und Korrektur? Möglicherweise hörst du auch auf eine falsche Stimme, weil du nicht bereit warst oder bist, dich selbst vollständig zu verleugnen und weil du etwas in dieser Welt haben möchtest, von dem du nicht glaubst, dass Gott es dir erlauben wird oder dir geben wird. Du hast entschieden, also du kannst deinen Fokus jetzt auf ewige Dinge wechseln. In Sprüche 14,12 steht, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Der Teufel benutzt Wege, die richtig erscheinen, um Menschen dazu zu bringen, Lügen zu glauben. Die Furcht vor Gott wird Weisheit bringen und so viele dieser Lügen verhindern, die nur auf zeitlichem Gewinn beruhen. Paulus sagte, die Kraft des Evangeliums sei im Kreuz. Im Römerbrief 1, Vers 16 steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Die Errettung durch die Verkündigung des Kreuzes stellt die Verbindung zu Gott wieder her, die durch die Furcht des Herrn verfügbar gemacht wird. Wenn du diese göttliche Furcht am Anfang nicht bekommen hast, kannst du deine ersten Werke erneut ausführen. Joseph Hedgecock sagt in seinem Buch Wach auf, Zeit läuft ab, im Band 1 auf den Seiten 128 bis 129 in der deutschen Ausgabe. Es ist die Ausgabe von 2015, glaube ich, die Auflage. Und hier sagt er, die Furcht des Herrn ist der Anfang, sie ist nicht die Mitte oder das Ende. Die Furcht des Herrn ist es, womit du beginnen musst. Wenn du keine Furcht Gottes hast, dann hast du keine Erkenntnis über ihn oder sein Königreich. Die meisten Gläubigen verfügen über Wissen im natürlichen Bereich und sie prüfen geistliche Dinge mit ihrem fleischlichen Verstand. Sie verstehen Gottes Königreich nicht. Nur in dem Maße, wie du eine ehrfurchtsvolle Furcht vor dem Herrn hast, hast du Erkenntnis über geistliche Dinge. Das Fehlen der Liebe Gottes in den Herzen der Menschen ist heute die größte Pandemie überall, durch welche Leben zerstört werden. Ohne Liebe können wir die Furcht des Herrn nicht erfahren. Ohne sie sind christliche Leiter blind. Möglicherweise hast du in der Gemeinde bereits eine legalistische Herangehensweise an das geschriebene Wort erlebt, aber nie wirklich die Liebe Gottes. Wir können seine Liebe erfahren, wenn wir ihn fragen, was wir sogar in den kleinen Dingen tun sollen. Dies mag kontrollierend oder legalistisch erscheinen, aber durch die Furcht des Herrn können wir alles bei ihm nachfragen und er schützt uns vor größeren Fehlern. Gott in den kleinen Dingen zu hören, ist auch Teil der Entwicklung einer Liebesbeziehung mit Gott. Wenn du Zeit damit verbringst, dir selbst zuzuhören, wirst du das Fleisch füttern. Wenn du auf eine falsche Stimme hörst, wirst du am Ende dem Teufel dienen. Wenn du allerdings auf Gott hörst und die Dinge tust, die er sagt, wirst du eine Liebesbeziehung erleben und ihn kennenlernen. Wenn du lernen möchtest, wie du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen kannst, dann kann ich das Buch Meine Schafe hören, meine Stimme von Joseph Hedgecock empfehlen. Wenn du einen Neuanfang machen und die Entscheidung treffen möchtest, mit täglicher und regelmäßiger Buße auf dem schmalen Pfad zu gehen, kann ich das Buch Wache auf, die Zeit läuft ab Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock empfehlen. Lass dich aber nicht durch den Teufel von der Liebe zur Wahrheit abbringen. Und wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich das Buch Das vergoldete Gefängnis von Joseph Hedgecock empfehlen. Und zwar diese überarbeitete Ausgabe, die es momentan nur auf Englisch gibt. Gott spricht die ganze Zeit. Er möchte, dass seine Kinder sich nicht auf die zeitlichen Dinge konzentrieren, sondern er möchte, dass sie ihre Errettung in Furcht und Zittern bewirken. Und dafür hat er ihnen heilige Emotionen gegeben, damit du diesen richtigen Fokus in deinem Leben haben kannst. Du musst nicht wie die Welt sein. Du musst nicht wie die Christen sein, die abgefallen sind, sondern du kannst wissen, was das Wichtigste ist. Vater, ich bete für jeden, der diese Botschaft hört, dass sie nicht Angst haben vor dieser Furcht, sondern dass sie sich wünschen, diese Furcht des Herrn zu haben, von der ich gesprochen habe. Dass sie nicht in irgendwelche Dinge hineinlaufen, die die Welt sagt, dass sie tun sollen. Dass sie nicht die letzten, neuesten Dinge kaufen und nicht alles tun, von denen die Welt ihnen sagt, dass sie tun sollen. Sondern Vater, ich bete, dass sie auf dich vertrauen, dass sie es langsam angehen und dass sie auf deine Stimme hören werden. Und du hast versprochen, dass du ihnen antworten wirst. Also Vater, ich bete, dass durch diese Botschaft, dass sie wirklich sich zu dir wenden und dich zum Herrn machen und dass sie ihre geistliche Ehebruch erkennen werden und dann, Herr, du sagst, dass du dich dann ihnen nähern wirst, wenn sie das bekennen. In Jesu Namen, Amen. Gott segne dich, danke fürs Zuhören. Ich bete, dass, wenn du mit uns Kontakt aufnehmen möchtest, dass du jetzt da wirst du jetzt Informationen sehen und Gottes Segen. Wenn du schon jahrelang Schwierigkeiten hast geistlich und wenn du nicht da bist, wo du sein solltest mit dem Herrn, wenn du gerne möchtest, diesen Lauf zu vollenden, den Gott für dich vorhat, dann schlage ich vor, dass du dieses Buch liest, Wach auf, die Zeit läuft an, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife. Ich denke, dieses Buch ist dann für dich. Dieses Buch wurde von Joseph Hedgecock geschrieben und das identifiziert die Hindernisse in deinem Leben, die dich davon abhalten. Und das wird dir zeigen, wie du praktisch in Gottes Gegenwart kommen kannst und dort bleiben kannst und wie alte Dinge vergehen können und alle Dinge neu werden können. Es wird dir auch zeigen, wie du in den Armen des Vaters bleiben kannst und wie du diszipliniert sein kannst und ermutigt sein kannst, um nach vorne weiterzugehen und wie du das richtige Fundament haben kannst, auf das er später bauen kann. Wenn du dem Vater seinen Armen sein möchtest, wenn du geistig wachsen möchtest, dann ist dieses Buch für dich und das kannst du auf www.solm.org finden.